2. Petrus 1, Vers 1. Heute wollen wir weitermachen, und zwar mit dem, wir überlegen ja seit einiger Zeit, seit 2 Wochen eigentlich, diese besondere Aussage, dass etwas kostbar ist. Und wir haben uns nur auf die Petrusbriefe beschränkt und schauen, was Petrus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes uns mitteilt, was wirklich kostbar ist. Und das Erste, was wir gemeinsam gesehen haben im Zusammenhang eben der Kostbarkeit in den Petrusbriefen, ist eben, dass Jesus kostbar ist. 1. Petrus 2, Vers 7 wird gesagt: Für euch nun, die ihr glaubt, ist er, Jesus, kostbar. Wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, vor 2 Wochen. Die zweite Kostbarkeit, über die wir am letzten Sonntag nachgedacht haben, war oder stand im Zusammenhang der Gottesverheißung. So, jede Gottesverheißung, die uns gegeben wird in dem Wort Gottes, ist etwas Kostbares. Sage ich euch was Neues? No, ihr wisst das auch. Wenn Gott irgendwas verspricht seinen Menschen, wenn Gott etwas verheißt, das ist etwas Gewaltiges, Herrliches. Und das müssen wir ruhig, das sollten wir ruhig in Anspruch nehmen. Aber die Stelle, die wir gemeinsam studiert haben, war 2. Petrus 1, Vers 4. Es wird gesagt: In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und ich habe letztes Mal gesagt, dass ein Bibellehrer sich mal hingesetzt hat und gezählt hat, wie viel Verheißung Gottes es gibt im Alten und auch im Neuen Testament. Und er ist auf 30.000 gekommen. Ja, kann sein, ja, ist wahrscheinlich so. Und wir wissen auch, dass manche der Verheißungen für das Volk Israel sind, manche sind für die Menschen allgemein, aber sehr, sehr viele Verheißungen sind eben für Menschen Gottes, Menschen, die zu Gott gehören. Und wir gehören zu Gott durch Jesus Christus. Und wir können ruhig diese Verheißungen, die dann im Neuen Testament uns gegeben werden, aber auch im Alten Testament, in Anspruch nehmen. Und im Gebet Gott, unseren Vater, noch einmal erinnern. Nicht, dass wir ihn erinnern müssen, aber wir können ja sagen: Du hast es versprochen, dass ich als dein Kind das und das erlebe oder so und so lebe, die Freude habe, den Frieden habe, der jeglichen Verstand übersteigt. Ich möchte das in Anspruch nehmen. Gib es mir bitte. So, und heute machen wir dann weiter. Wir denken über die nächste, die dritte Kostbarkeit, auf die uns Petrus hinweist, in 2. Petrus 1, Vers 1. Ich lese, entschuldigt mich bitte, die Stelle. Petrus schreibt: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, so das sind die Angeschriebenen, wer ist das? Welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. So, was ist die dritte Kostbarkeit, auf die uns der Apostel Petrus aufmerksam macht? Das ist der Glaube, der rettende Glaube. Nun, es gibt allerhand Glauben. Menschen glauben heute irgendetwas. Wenn wir jemanden fragen: Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Viele werden sagen: Ja, viele, die in die Gemeinde kommen, die glauben auch. Aber das bedeutet oft gar nichts, weil oft ihr Leben genau im Widerspruch steht zu dem, was eigentlich die Heilige Schrift sagt. Lasst uns gemeinsam überlegen. Ich möchte hier auf 2 oder vielleicht sogar 3 Dinge hinweisen, was es eigentlich meint, dass man den rettenden Glauben hat, oder was sagt in diesem Zusammenhang, dass der rettende Glaube etwas Kostbares ist, was sagt unser Vers dazu, also 2. Petrus 1, Vers 1. Zuerst einmal wird gesagt, es ist der gleiche Glaube wie der Apostel. So, es ist der gleiche Glaube wie der Apostel. Ja? Wie gesagt, wir treffen manche heute, die sagen, die glauben auch, sie sind eine geistliche Person, sie glauben an Gott, aber es bedeutet oft gar nichts. Ja, wir nehmen an, dass es aufrichtige Christen sind, wirklich wiedergeborene Christen sind, aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was im Leben abläuft, wie sie sich benehmen, wie sie reden und was sie wirklich glauben, dass, wenn sie das ausformulieren, dann merkt man, das stimmt mit der Heiligen Schrift, mit dem Worte Gottes nicht überein. Und deshalb müssen wir fragen, gerade auch angesichts dieser Aussage, welchen Glauben hatten die Apostel? So, wir können manches sagen, natürlich, aber ich denke, der Apostel Paulus ist es, der für uns das wunderbar zusammenfasst in einer seiner Verteidigungsrede vor dem Felix. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte, der Apostel Paulus wurde verhaftet und dann wurde er vor den Statthalter gebracht, unter anderem Felix, und dort hat er dann sein Zeugnis weitergegeben. Und das ist das, was er sagt. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig geworden. Es hat sich in meinem Herzen festgesetzt, was der Apostel Paulus hier sagt. Oft liest man die Bibel und dann, man merkt gar nicht, oder man liest das so oberflächlich, es bleibt nicht hängen. Aber dieser Satz blieb bei mir hängen. Der Apostel Paulus sagt unter anderem, ich bekenne, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Noch einmal, hört mal genau hin. Ich bekenne, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. So, er bezog sich natürlich auf das Alte Testament, aber wir heute beziehen uns auf das Alte und das Neue Testament. So, wir glauben allem, was wir hier finden in der Heiligen Schrift, was über Jesus geschrieben steht, was Jesus gelehrt hat, was er gesagt hat. Das ist der Glaube der Apostel. Und das meint, dass wenn Jesus sagt zum Beispiel, und das ist das, was wir in der Heiligen Schrift lesen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er und Vater eins sind. Das glaube ich, dass Jesus Gott ist, dass er eins ist mit dem Vater, auch wenn ich das mit meinem Verstand nicht erklären kann. Lass mich mal so sagen. Ja, wie erkläre ich denn die Dreieinigkeit Gottes? Wir haben manche Beispiele, aber die fallen alle zu kurz, weil unser menschlicher Verstand begrenzt ist und nicht unbegrenzt. Das meint aber auch, wenn die Heilige Schrift zum Beispiel sagt, es gibt keinen anderen Namen, durch den die Menschen selig werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist, was ich glaube. Der Name Jesu ist der Name, Jesus ist die Person, wie ich zu Gott dem Vater kommen kann. Und alles, was damit zusammenhängt mit Jesus, was er sagt, über Buße, ja, über die Hinwendung, ja, das muss sich in einem festigen, das glaube ich. Und das genau meint eigentlich Petrus, wenn er darauf hinweist, dass der echte und rettende Glaube der Angeschriebenen derselbe ist, wie die Apostel ihn hatten. Das Zweite, worauf ich uns aufmerksam machen will, das finden wir auch in unserem Text. Lest mal ganz genau. Ich weiß nicht, welches Wort bei euch gebraucht wird, aber es wird gesagt, dass dieser Glaube, der rettende Glaube, etwas ist, es ist ein Geschenk Gottes. Der rettende Glaube ist ein empfangener Glaube, es ist ein Geschenk Gottes. In meiner Übersetzung steht, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Und das Wort ist hier sehr interessant. In manchen Übersetzungen wird gesagt, erlangt haben, und in manchen Übersetzungen wird gesagt, überkommen haben. Das Wort ist eigentlich sehr einfach einzuordnen, weil es zu übersetzen, weil es an anderen Stellen gebraucht wird. Es ist das griechische Wort lakrano, spielt keine Rolle, aber dieses Wort spricht oder weist darauf hin, dass jemand etwas zustößt, unabhängig von seiner Anstrengung. Ich werde das gleich erklären. Es ist etwas Geschenktes. Es ist etwas von Gott Gegebenes. Dasselbe Wort wird zum Beispiel gebraucht in Lukas 1, Vers 9, wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, ihr könnt das gerne machen, Lukas 1, Vers 9. Und hier geht es um den Zacharias, ja, der Vater von Johannes dem Täufer. Und er soll an einem bestimmten Tag als seinen Dienst, deines Dienstes walten in dem Tempel. Und Folgendes wird gesagt in Lukas 1, Vers 9. Hört mal genau hin. Da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in dem Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Hier wird das Wort Lakano gebraucht. Da traf ihn das Los. So, er konnte nichts dafür. Er war ein Priester, er stand bereit, aber das Los an diesem Tag fiel auf ihn, Lakano. Johannes 19, 24, genau dasselbe Wort wird dort gebraucht. Und hier bei dieser Episode geht es um die Soldaten, die gewürfelt haben um das Gewand Jesu. Wir erinnern uns. Ja, sie wollten es nicht zerreißen, sie wollten, dass es ganz bleibt. Und dann sagten sie zueinander, sie sprachen zueinander, Johannes 19, 24, hört ihn. Lasst uns das nicht zertrennen, das Gewand Jesu, sondern darum losen, wem es gehören soll. Lacrano, darum losen, dasselbe Wort. Und wir sagen, okay, in Ordnung. Was meint das nun aber, dass von dem rettenden Glauben als von einem solchen gesprochen wird, der einem Menschen geschenkt wird? Ja, von Gott selbst. Das meint schlicht und einfach, so wie ich das verstehe, dass es ein geistliches Vorrecht ist, dass wir glauben können. Und ich werde das gleich erklären. Der rettende Glaube ist nicht etwas, was wir selbst aus uns heraus produzieren, wo wir sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, bis wir tatsächlich glauben, sondern es ist etwas Gottgegebenes. Es ist ein Geschenk Gottes an uns und deshalb etwas Wertvolles. Und letzten Sonntag habe ich ein Beispiel gebraucht von Albert Schweitzer. Ja? Hervorragender, begabter Mensch. Vorbildhaft hat er gelebt, selbstlos gelebt, hat alles aufgegeben, seine Karriere als Arzt, als Konzertpianist und ist nach Afrika gegangen und hat dort unter den Afrikanern gedient. Ich denke sogar unter solchen, die von Lepra erkrankt waren. Vorbildhaftes Leben. Dieser Albert Schweitzer, er glaubte, hört genau hin, er glaubte an Jesus. Als historische Person. Aber er glaubte nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Glaubt er nicht. Interessant. Ja? Und solche Menschen übrigens, die genauso geglaubt haben, dass Jesus gelebt hat, dass Jesus gedient hat, dass er eine gute Person war, ein guter Lehrer, aber auf gar keinen Fall Gottes Sohn, auf gar keinen Fall der Messias Israels, habe ich als Lehrer gehabt. Für die längste Zeit. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt es, dass Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen, die Bibel, kann man sagen, war doch ihr Brot und Butter. Wisst ihr, was ich meine? Ein Bibellehrer sollte doch eigentlich die Bibel kennen und die Bibel auch uns als Schülern beibringen, erklären und vor allem aber auch diesen rettenden Glauben in sich haben und verstehen, dass es Gottes Wort ist. Viele haben das nicht gehabt. Sie waren Bibellehrer, die Bibel war ihr Brot und Butter, aber sie haben nicht geglaubt, was sie da lesen. So, und deshalb haben sie uns beigebracht, wie man predigt, wie man Menschen in die Gemeinde reinkommt, aber das ist alles oberflächlich gewesen. So, wenn ein Mensch, den wir in die Gemeinde reinbringen, ungläubig bleibt, Jesus sein Leben nicht anvertraut, was ist mit ihm? Der endet in der Hölle. Selbst wenn er in der Kirche war, selbst wenn er glaubt, dass Jesus eine historische Persönlichkeit war. So. So, hier wird uns, ihr Lieben, ein Mysterium offenbart. Ja, warum ist es, dass ich glauben kann, dass ich das tue, dass ich glaube, und einer aber, der weitaus klüger ist, begabter ist, einen vielleicht besseren Hintergrund hat, weil seine Eltern erfolgreich waren und ihm vieles ermöglicht haben. Er glaubt das nicht. Warum glaube ich und der eine, der andere nicht? Ich denke, die Antwort finden wir besonders auch in der Heiligen Schrift und in der Aussage des Johannes des Täufers. Johannes der Täufer sagte Folgendes. Er sagte seinerzeit zu seinen Jüngern, er sagte Folgendes, Johannes 3, 27, hört mal genau hin. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, kann nichts empfangen. Wir sagen außer dem Glauben, no. Kann nichts, auch nicht eins, es sei ihm denn, aus dem Himmel gegeben. Das ist die Erklärung. Und wie gesagt, hier sind wir bei einem Mysterium angelangt, warum manche glauben und manche nicht. Und deshalb dürfen wir uns nicht über solche stellen, die nicht glauben und sagen, oh, ja, wir sind besser. Wir haben es verstanden, wir haben es angenommen und ihr nicht. Wir sind dankbar, weil wir verstanden haben, dass dieser Glaube doch ein Geschenk Gottes ist. Und das ist, warum es kostbar ist. Und die Heilige Schrift weist uns darauf hin, dass der lebendige Glaube uns mit Gott verbindet. Ich möchte hier eine Illustration erzählen. Habe ich noch Zeit dazu? Ich habe noch Zeit dazu. Auf Folgendes will ich uns aufmerksam machen. So. Ihr kennt ja die Geschichte mit den zwei Verbrechern, die neben Jesus Christus gekreuzigt wurden. So, und der eine Verbrecher wendet sich an Jesus kurz vor seinem Sterben und ja, glaubt, nimmt das an, was er von Jesus weiß. Es war bestimmt nicht allzu viel, aber genug, dass er gerettet werden kann. Stellt euch vor, dieser Mann erscheint im Himmel. Und die Engel fragen ihn, warum bist du hier? Er sagt, ja, ich weiß auch nicht. Wie, du weißt nicht? Ich weiß nicht. So, und die Engel überlegen sich, naja, hast du meine Bibelstunde besucht? Der wird sagen, was ist das? Hast du was Gutes getan? Hast du Menschen Gutes getan? Er sagt, ich war ein Dieb, ich war ein Verbrecher. Sagen sich die Engel, warum sollen wir dich denn in den Himmel reinlassen? Und dieser Mann, ein Verbrecher, wisst ihr, was er sagen würde? Er sagte, weil der Mann, der an dem Mittelkreuz hing, Jesus, er hat gesagt, ich kann kommen. So, was hat er denn gemacht? Konnte nichts machen. Und bei der letzten Gelegenheit aber wendet er sich an Jesus. Und das ist es. Wir müssen zu Jesus kommen, weil alles vollbracht ist. Wir müssen zu Jesus kommen. Und das, was geschieht, die Wiedergeburt, ist doch übernatürlich. Könnt ihr das mit eurem Verstand erklären? Nein, das ist etwas, was Gott tut. Aber wir müssen kommen. Wir müssen kommen. Genau wie dieser Verbrecher dort hängend am Kreuz. So, der Glaube verbindet uns mit Gott und es ist auch, man kann sagen, ein Mittel oder ein, was ist das Wort, was ich gebrauche? Ja, Mittel ist, glaube ich, gut. Für die geistliche Reinigung, die Gott an einem Menschen tut, es ist der Glaube. Diese Reinigung an einem Menschen geschieht nicht ohne Glauben. Und deshalb ist es ein Nonsens, wie man sagt, wenn ein Mensch sagt, ich gehöre zu Gott, aber nicht glaubt. Das, was die Heilige Schrift über Jesus sagt, über Gott sagt, Er glaubt irgendetwas, genauso wie einer, der glaubt, dass morgen es ein schönes Wetter gibt oder schlechtes Wetter. Bedeutet nicht allzu viel. Es ist kein rettender Glaube. Apostelgeschichte 15, Vers 9. Das ist der Vers, auf den ich uns aufmerksam machen möchte. Und ich denke, ich werde hier langsam zur Landung ansetzen. Es steht geschrieben, Apostelgeschichte 15, Vers 9, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, Juden, Heiden, Griechen. Nachdem ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat, wie werden die Herzen eines Menschen gereinigt? Was ist das Mittel dazu? Es ist der Glaube. Wenn der rettende Glaube nicht da ist, kann ein Mensch irgendwas behaupten über seinen Glauben. Es bedeutet nicht allzu viel. Okay, ich schließe mit einer Illustration. Und diese Illustration zeigt uns, wie heute viele, die sich Christen nennen, glauben. Diese Illustration geht über einen Bergsteiger. Ja, und er ist auf einer Bergtour, er klettert. Und während er so klettert, rutscht er plötzlich ab und stürzt in eine Schlucht. Und während er unterwegs nach unten ist, kann er sich gerade so an einen Ast, der so rausgewachsen ist auf dem Felsen, festhalten und seinen Fall unterbrechen. Und so hängt er, dieser Bergsteiger, und ruft nach oben, Hilfe, Hilfe, ist da jemand da oben, oberhalb von mir, der mir helfen kann? Und plötzlich hört er die Stimme Gottes. Und die Stimme Gottes sagt zu ihm, ich werde dir helfen, aber zuerst musst du mir vertrauen. Und der Bergsteiger hängt dort an diesem Ast und sagt, schon gut, ich will dir vertrauen, ich vertraue dir. Und dann sagt die Stimme zu diesem Mann, lass den Ast los. Ja, der Bergsteiger hängt da, überlegt eine kurze Weile und dann sagt er Folgendes, ist da oben noch jemand? Ist da oben noch jemand? So manche Christen sagen heute, ja, sie vertrauen Gott. Sie glauben an Gott, sie vertrauen Gott. Aber schlussendlich tun sie es doch nicht. Weil sie ihrem Verstand, ihren Vorstellungen mehr Vertrauen schenken als Gott und seinem Wort. Und mein Gebet ist es für uns, dass in unserem Glauben, wenn wir sagen, ich glaube, zwei Dinge verstehen. Wir müssen loslassen. Das Einzige, woran wir uns festhalten, ist was? Ist Jesus Christus. Wir müssen Jesus Christus umfangen mit beiden Händen. Ihr Lieben, dass wir eines Tages im Himmel landen werden, dass wir in den Himmel kommen werden, ist nicht, weil wir so besonders gut waren oder so vorbildhaft oder weil wir so viele gute Dinge getan haben, sondern was? Weil wir uns an Jesus festgehalten haben. Er ist der Anfang, er ist das Ende und er ist es, der uns diesen Weg zeigt und auch für diesen Weg vorangeht zu der himmlischen Heimat. Das Zweite, was wir machen müssen, glauben müssen, annehmen müssen, das habe ich jetzt vergessen. Das Erste an Jesus festhalte, das Zweite habe ich vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es mir noch ein, aber das ist sowieso das Wichtigste. Ihr Lieben, haltet euch an Jesus fest. Oh, das Zweite ist, freut euch. Freut euch an dieser Kostbarkeit des Glaubens, dass ihr glauben dürft, dass ihr glauben könnt. Viele habe ich kennengelernt, die gesagt haben, ich kenne die Bibel, aber ich glaube nicht dran. Mit einem Pastor saß ich zusammen, wir haben gemeinsam eine Beerdigung vorbereitet hier in Kelowna. Und wir haben diese Dinge besprochen, was wir tun müssen. Und ich habe einige Dinge erklärt aus der Heiligen Schrift, was ich dann sagen will. Und er sagte, weißt du, mach du das mal. Ich glaube das nicht. Pastor sagt, ich glaube das nicht. So, dass ihr glauben dürft, dass Jesus wirklich der Heiland ist und dass ihr das angenommen habt, ist eine Kostbarkeit ohnegleichen. Freut euch daran. Möge Gott sein Wort an uns segnen.